Willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über einen weiteren Führungsstil, und zwar den strukturierend kontrollierten bzw. auch zwanghaften Führungsstil. Mein Name ist Sina Feuerstein, ich bin Psychologin, Betriebswirtin und Beraterin bei M19 und spreche heute mit meiner Kollegin Fabiola. Hallo Fabiola.
Hallo Sina.
Willst du dich auch mal vorstellen kurz?
Ich stelle mich gerne vor. Ich bin die Fabiola, ich bin Betriebswirtin und Psychologin und auch Beraterin bei M19 und freue mich heute mit dir diesen Podcast aufzunehmen.
Lass uns doch mal damit starten, dass wir kurz sagen, welche Fragen wir heute beantworten und warum es sich lohnt, zuzuhören.
Gerne. Wir haben drei Fragen mitgebracht. Die erste lautet, was versteht man denn unter einem psychodynamischen Führungsstil? Und die zweite, was im Besonderen ist denn ein strukturierend kontrollierender Führungsstil beziehungsweise ein zwanghafter Führungsstil? Und was geschieht auf der inneren Bühne einer strukturierend kontrollierenden Führungskraft? Und wie könnte man vielleicht mit diesem Führungsstil gut umgehen?
Ja, vielleicht fangen wir erstmal grundsätzlich damit an, dass wir sagen, was sind denn psychodynamische Führungsstile? Und da finde ich, ist es wichtig zu sagen, dass auf einer psychologischen Theorie fußt, das heißt, die psychodynamischen Führungsstile geben uns Einblicke in unbewusste Prozesse, die in uns vorgehen, die unser Verhalten und unsere Interaktion mit anderen maßgeblich beeinflussen und steuern. Und es gibt 6 verschiedene Führungsstile, die wir alle auch in den diversen Podcasts hier erläutern und anbringen. Und wir fokussieren uns heute eben auf den zwanghaften. Und ich finde da auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir alle in uns diese Eigenschaften, also es basiert ja auf der Persönlichkeitstheorie, also dass wir alle in uns diese Eigenschaften tragen. Das heißt, wir bewegen uns auf einem Kontinuum und haben unterschiedlich starke Ausprägungen in verschiedenen Bereichen. Und je nach Situation oder je nach Kontext verhalten wir uns eben unterschiedlich. Und wir beleuchten in diesem Podcast und in der Podcast-Reihe zu den Führungsstilen immer etwas extremere Ausprägungen, um ein klares Verständnis der verschiedenen Stile zu vermitteln. Und man sollte aber stets im Hinterkopf behalten als Zuhörer bzw. Zuhörerin, dass wir eben diese Anteile in uns tragen und wir hier aber im Extrem sprechen, damit es nochmal klarer wird.
Das heißt, du sagst aber quasi auch, dass es keine guten und keine schlechten Führungsstile gibt, dass es nichts gibt, was wir präferieren, sondern jeder diese Eigenschaften in sich trägt und vielleicht bei dem einen oder anderen das eine stärker akzentuiert ist im Vergleich zum anderen.
Genau, oder? Genau. Also wir nennen es hier ja kontrollierend strukturierend und gleichzeitig, wenn man sich den klinischen Begriff auch vor Augen führt, kann man es eben auch den zwanghaften Führungsstil nennen, kommt von der Persönlichkeitstheorie der zwanghaften Person. Und ich finde, da hört man auch schon ein bisschen raus, das Zwanghafte ist vielleicht ein bisschen negativ konnotierter als das kontrollierend strukturierende. Und so bringt dieser Führungsstil auch beides mit sich. Es hat Vor- und aber auch Nachteile, die wir uns gleich auch nochmal anschauen.
Sollen wir uns gleich den Vorteilen und Nachteilen oder den Stärken und Schwächen widmen? Oder sollen wir noch was dazu sagen?
Vielleicht gucken wir einmal kurz drauf, wie zeichnet sich denn dieser Führungsstil aus? Also was ist denn so typisch für den strukturierend kontrollierenden Führungsstil? Willst du ein bisschen was dazu sagen?
Gerne. Also wie du eben schon gesagt hast, liegt in den Bezeichnungen ja schon viel drin. Mhm. Mhm. Also eine strukturierend kontrollierende Führungskraft zeichnet sich auf jeden Fall aus durch eine sehr gute Ordnung und Ordnungsfähigkeit und Organisationstalent, durch eine sehr gute Planung und Planungsfähigkeit. Das heißt, diese Führungskräfte sind besonders gut darin, sehr genau zu arbeiten, gewissenhaft vorzugehen, gründlich zu agieren, und lieben es eben dabei, wenn die Dinge geordnet und strukturiert sind und ablaufen. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, was sie auszeichnet, dass sie eher weniger Risiken eingehen und dadurch manchmal auch weniger kreativ sind, weil sie eben diese große Freude an der Struktur, an der Ordnung, an der Planung haben.
Mhm. Und das haben wir ja gerade schon gesagt, und das hört man, finde ich, auch aus der Beschreibung ein Stück weit raus, da gibt's Stärken und Ressourcen. Das heißt, das ist jemand, der die Prozesse sehr gut und sehr klar bis ins Detail kennt. Und es ist auch jemand, also eine Person, die ein großes Organisationstalent hat. Das heißt, jemand, der Dinge gut kontrolliert, der sehr präzise und genau ist und Arbeitsabläufe und Prozesse gut im Blick hat. Also kann sehr gut planen und organisieren. Wahrscheinlich auch jemand, der sehr zuverlässig und pflichtbewusst ist. Das hattest du ja auch kurz angesprochen. Und der die Aufgaben und Dinge, die er oder sie macht, ernst nimmt und mit einer Verantwortung möglichst pflichtbewusst und korrekt erfüllen möchte. Das ist erstmal eine Stärke. Das ist ja etwas, was wir sehr gut brauchen können in unserem Kontext. Wenn wir uns jetzt auch nochmal anschauen, wo kann denn das auch hinderlich sein, beziehungsweise wo kann das auch Risiken mit sich bringen?
Dann kann ich da gerne auch noch drauf eingehen. Also problematisch wird's für Menschen, die einen solchen Führungsstil ausgeprägt erleben, wenn Unordnung auftritt. Weil Ungeordnetes zu tolerieren fällt ihnen in der Regel einfach schwer. Ich glaube, den Punkt mit weniger Kreativität hatte ich schon angesprochen. Das liegt natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass wenn man gerne strukturiert und ordnet und plant, dass nicht so viel Freiraum ist für freie Gedanken, neue Gedanken, kreative Assoziationen oder was auch immer es braucht. Und wenn man die Kontrolle, die diese Führungsstile ja sehr betonen, überreizt, dann kann es auch passieren, dass es eine Überkontrolle gibt, dass dadurch vielleicht der Überblick für das Gesamte verloren geht, dass sich andere vielleicht auch ein bisschen eingeengt fühlen und ja, das Detail vielleicht stärker im Vordergrund steht, als wie das große Ganze, was manchmal aber eben auch sehr wichtig ist als Führungskraft, dass man das im Auge behält. Es kann auch für Mitarbeiter schwierig sein, sich in dem Führungsstil von so einer Führungskraft ermächtigt oder ausreichend ermächtigt oder empowered, sagen wir auch, zu fühlen, weil eben die Grenzen und die Strukturen sehr klar vorgegeben sind. Und es kann auch passieren, dass man nicht den nötigen Freiraum hat, um selbstverantwortlich zu entscheiden.
Wenn ich dir zuhöre, dann und auch an Teams denke, die von so einer Führungskraft geführt werden, dann bedeutet das ja, dass die klaren Strukturen und Ordnungen und die klaren Organisationsabläufe etwas sind, was auch Effizienz schaffen kann, weil es für die Mitarbeitenden ja auch etwas sein kann, was sehr nachvollziehbar ist. Also jemand, der so einen klaren Überblick hat und genau weiß, was als nächstes passiert, kann sehr gut erläutern und erklären, was die nächsten Schritte sind und schafft somit ein Stück weit auch Gefolgschaft. Das andere, was ich mir dachte, ist, dass dieses Pflichtbewusstsein und die Zuverlässigkeit ja auch Vertrauen und Stabilität schafft. Das heißt, die Teams und Teammitglieder könnten da auch das Gefühl haben, auf diese Person kann ich mich verlassen. Die tut, was sie sagt und geht immer pflichtbewusst den Aufgaben nach. Das ist so die eine Seite. Das andere ist, dass dieser große Wunsch nach Struktur und Ordnung wahrscheinlich auch mit viel Kontrolle einhergeht. Und da dachte ich sofort an den Begriff des Mikromanagements. Also das sind auch Personen, die sehr viel kontrollieren, die immer wieder überprüfen und sehr ins Detail gehen. Und das ist etwas, was für Teams, und das kennen wir ja alle, was sehr demotivierend sein kann. Das heißt, die Eigeninitiative und Kreativität wird dadurch ein Stück weit eingeschränkt oder erstickt, weil wir immer in dem Fall von dieser Person kontrolliert werden. Und gleichzeitig ist dieses immer wieder kontrollieren und wenig Aufgaben abgeben können, das heißt nicht delegieren können, nicht nur etwas, was für Mitarbeitende anstrengend ist, sondern auch etwas, was ja dazu führen kann, dass die Führungskraft selbst schnell in eine Überforderung gehen kann, beziehungsweise einfach auch überlastet ist, wenn er oder sie alles selbst machen kann.
Du sagst also für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn dieser Führungsstil als Stärke gelebt wird, dann gibt es Vertrauen und Sicherheit. Und wenn es aber sozusagen auf der Schwächenseite ausgelebt wird, dann führt es zu Einschränkung und Einengung. Und gleichzeitig macht es ja auch was mit der Führungskraft selber, wenn diese schwächenbetonte Seite zu sehr gelebt wird, weil du sagst, dadurch kann sie sich leicht überfordern.
Ja.
Und das ist ja sozusagen auch was wir manchmal beobachten können, wenn wir mit solchen Führungskräften auch zu tun haben, dass sie selber sozusagen manchmal gar kein anderes Verhalten zeigen können, als wie das, zu strukturieren, zu kontrollieren, also irgendwie keine andere Handlungsalternative haben. Und das ist natürlich auch anstrengend, wenn man so eine gewisse Starrheit an den Tag legt, dass die Dinge immer so geregelt und immer so strukturiert ablaufen müssen und man nicht mal locker lassen kann.
Ja, jetzt haben wir ja gesagt, es handelt sich dabei um einen psychodynamischen Führungsstil. Und das bedeutet ja auch, dass da stark unbewusste Prozesse im Gange sind, die überhaupt erstmal dazu führen, dass sich eine Person oder eine Führungskraft so verhält. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was geschieht denn auf der inneren Bühne einer strukturierenden, kontrollierenden Führungskraft, dann ist es einerseits ja eine zugrunde liegende Angst, die Kontrolle zu verlieren. Also jemand, der sehr strukturierend und kontrollierend, wenn nicht sogar zwanghaft handelt, hat das Bedürfnis, selbst die Dinge zu beherrschen, hat die Sorge davor, dominiert zu werden und möchte daher ganz klar nicht die Kontrolle verlieren. Und um nicht die Kontrolle zu verlieren, beginnt er oder sie, Dinge zu kontrollieren. Also ich kontrolliere, um nicht kontrolliert zu werden, kann man ein Stück weit sagen. Gleichzeitig haben diese Personen ja auch ein Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Das heißt, es liegt ein Schwanken vor zwischen einerseits, ich möchte autonom und unabhängig sein und andererseits, ich habe ein großes Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit. Und dieser Konflikt zeigt sich in eben diesem Streben nach Kontrolle und Ordnung, dass sie einerseits ein Gefühl von Sicherheit und Autonomie gewinnen können, indem sie kontrollieren und strukturieren und gleichzeitig aber auch eben Schwierigkeiten haben, Verantwortungen abzugeben oder anderen zu vertrauen, was dann wiederum dazu führt, dass es zu zwischenmenschlichen Schwierigkeiten kommt. Das heißt, da erleben sie dann kein Miteinander mehr.
Ich finde es spannend, was du sagst, weil es ja eigentlich so gegen die Intuition geht. Also sie wollen, die große Angst ist, selber zu kontrolliert zu werden und irgendwie beherrscht zu werden. Und das kehren sie sozusagen nach außen.
Ja.
Das heißt, sie behandeln ja eigentlich andere so, wie sie selbst nicht behandelt werden wollen. Mhm. Und das würde man vielleicht, wenn man diese unbewusste Dynamik dahinter nicht mitdenkt, gar nicht so denken im Umgang mit diesen Menschen.
Mhm. Vielleicht schauen wir mal auf ein Beispiel, weil Beispiele es ja auch immer etwas anschaulicher machen.
Also ich habe eins mitgebracht von einer Führungskraft, einer weiblichen Führungskraft aus dem Finance- und Controlling-Bereich. Und vielleicht davor noch ein, zwei Sätze zu, wo wir Führungskräfte mit einem strukturieren, kontrollierenden Führungsstil vielleicht häufiger antreffen können, wo vielleicht so der natürliche Lebensraum in Anführungszeichen eher ist als wie ein unüblicher. Und unsere Erfahrung ist es schon, dass diese Führungskräfte sich eher Umwelten aussuchen, wo Ordnung, Struktur und Planungsfähigkeit eher erwünscht und geschätzt werden, wo das möglich ist. Also vielleicht eher größere Unternehmen, Konzerne, gerade auch Controlling-Finanzbereiche, vielleicht auch Versicherungen, Banken, Branchen, in denen diese Dinge einfach schon anzutreffen sind.
Und auch hilfreich sind, dachte ich.
Und auch hilfreich sind, wo man wirksam wird, auch mit den starken Anteilen, die mit diesem Führungsstil einhergehen, ganz genau. Und weniger vielleicht die kreativen Branchen oder sehr junge Unternehmen, wie vielleicht Startups, wo gar keine Strukturen und geregelte Abläufe noch vorherrschen und vielleicht auch noch gar nicht so sehr vorherrschen sollen, weil sie ja noch stark in dieser kreativen, treibenden Phase sind. Und bei diesem Beispiel geht es jetzt eben um eine weibliche Führungskraft aus dem Finanzcontrolling-Bereich, die sehr, sehr erfolgreich ein Team in diesem Bereich Finanz und Controlling geführt hat. Wir haben eine Teamentwicklung gemacht und wir haben sehr viel mit ihr darüber gesprochen, über das, wie sie ihr aktuelles Team eben führt, die eine sehr hohe Qualität in der Erarbeitung ihrer Arbeitsergebnisse vorweisen konnte. Das heißt, sie war auch sehr geschätzt beim Top-Management für die Leistungen, die Reportings, die Analysen, die Themen, die sie dort eben zu bearbeiten hatte und hat in ihrem Team so eine ganz klare, einheitliche Arbeitsweise etabliert, die natürlich sehr effizient war und eben zu sehr guten Leistungen geführt hat. Sie war dafür bekannt, einfach die Dinge sehr gut im Blick zu behalten, alle Details zu kennen und hatte so eine gute Balance in der Rolle, in der sie da war, zwischen das große Ganze sehen, gute Strukturen und Prozesse zu etablieren, aber auch alle Details zu kennen.
Mhm.
Und was dann passiert ist, war, dass sie sozusagen aufgestiegen ist und zwei weitere Teams dazu bekommen hat.
Okay.
Und das war dann nicht mehr so leicht, weil diese beiden anderen Teams, die waren etwas anders von der Kultur her und von der Arbeitsweise. Die waren ein bisschen freier. Mhm. Die mussten schneller agieren. Die hatten viel mehr Ad-hoc-Themen und auch nicht ganz so geregelte Arbeitsaufgaben im Vergleich zu dem Team, was sie bisher geführt hat. Und dadurch kamen sie mit ihrem bisherigen Führungsstil so ein bisschen an einen Reibungspunkt.
Waren diese beiden Teams davor bei einer anderen Führungskraft oder wie ist dieser Aufbau entstanden?
Ganz genau. Die hatten davor eine andere Führungskraft, die ihrerseits sozusagen einen Schritt weiter nach oben in die Hierarchie gegangen ist. Hm. Und die hatten eben auch über diese längere Zeit davor einen anderen Führungsstil erfahren. Mhm. Und waren es eben gewohnt, selbstorganisierter zu arbeiten, wo die einzelnen Stärken mehr zur Geltung kommen konnte, wo jeder so ein bisschen sein durfte und sein musste, wie er oder sie ist, um Erfolg zu erzielen. Mhm. Und das war für die Führungskraft, mit der wir gearbeitet haben, also die diesen strukturierend kontrollierenderen Führungsstil gezeigt hat, einfach schwierig zu akzeptieren, dass sie jetzt zwei weitere Teams hinzubekommen hat, die, und ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, so ganz anders waren in ihrer Arbeitsweise und sich dem auch nicht so leicht unterwerfen wollten, weil sie ja auch erfolgreich waren mit der Art und Weise, wie sie bisher geführt wurden und geleistet haben.
Und was hat sie dann gemacht, die Führungskraft?
Zunächst hatte sie ein paar Versuche hinter sich, die beiden neuen Teams an das alte Team anzugleichen und die ähnlichen Strukturen und Prozesse dort zu etablieren, auch mit den Führungsinstrumenten, sie hat sehr eng geführt, dahin zu übertragen. Und das hat insofern nicht geklappt, dass die neuen Teammitglieder, also aus den beiden anderen Teams, das einfach nicht so angenommen haben und die Stimmung schlecht wurde und sie dafür auch eine gewisse Kritik bekommen hat und auch natürlich die Arbeitsmotivation darunter gelitten hat. Und daraufhin hat sie aber die Initiative ergriffen und gesagt, gut, scheinbar funktioniert das so nicht, braucht eine Entwicklung. Mhm. Der ursprüngliche Wunsch war ein bisschen stärker in die Richtung gelagert, die Teams doch gemeinsam in ihre wohlbekannte Richtung zu entwickeln. Aber es ging natürlich dann in unserem Projekt viel stärker um den Prozess des gegenseitigen Verstehens und Wachsens und Lösungfindens.
Und konntet ihr, also einmal konntet ihr eine gute Lösung finden und das andere ist, dass ich mir auch beim Zuhören dachte, naja, ein Team ist kontrollierbarer als drei Teams und allein das fühlt sich ja schon nach ein bisschen Kontrollverlust an, unabhängig davon, ob ich jetzt jemand bin, der ein großes Bedürfnis nach Struktur und Kontrolle hat. Aber allein hier kam mir sofort das Bild, dass die Führungskraft wahrscheinlich das eigene Grundbedürfnis, nämlich Kontrolle zu haben und beziehungsweise die Sorge, kontrolliert zu werden und beherrscht zu werden. Sobald Teams dazukamen, wurde dieses Grundbedürfnis nicht mehr so sehr bedient. Weshalb sie, und so habe ich dich jetzt verstanden, direkt versucht hat, Kontrolle auszuüben. Also um nicht selber die Kontrolle zu verlieren, hat sie versucht, die anderen Teams zu strukturieren und so aufzubauen, dass sie möglichst dem ursprünglich ersten Team ähneln und da mitmachen.
Ganz genau. Und ich finde es auch nochmal schön, dass du diesen psychodynamischen Aspekt hier aufgreifst, weil in der Tat das andere Team hatte sich sehr gut, also das erste Team hatte sich sehr gut arrangiert, dem Führungsstil dieser Dame aus dem Finanzcontrolling-Bereich. Und die beiden anderen Teams, die hatten mir zu Beginn schon etwas die Stirn geboten und wollten eben diese Arbeitsweise, die sie vorher gekannt hatten und mit der sie auch erfolgreich waren, natürlich weiterführen. Also es ging schon so um die Frage, wer setzt sich durch, beziehungsweise für sie in ihrer Wahrnehmung war es wahrscheinlich schon eine Frage von, werde ich hier jetzt dominiert oder kann ich selber sozusagen die Kontrolle ausüben, um auch diesem unangenehmen Gefühl, was ja für eine Person, die einen strukturierend kontrollierenden Führungsstil zeigt, auszuüben.
Das heißt, ist ihr das gelungen, die anderen anzupassen?
Also ich würde sagen, es ist ihr gelungen, stärker in die eigene Reflexion zu gehen,
okay,
zu verstehen, was ihr wichtig ist, woher vielleicht zum gewissen Grad auch das Bedürfnis kommt,
mhm,
und welche, das hatten wir dann auch erarbeitet, welche minimalen oder grundlegenden oder zentralen Kontrollmechanismen sie braucht, um gut führen zu können. Und in diese Verhandlung sind wir auch mit den anderen beiden Teams gegangen, mhm, beziehungsweise natürlich auch mit dem ersten, um da auch eine gewisse Einheitlichkeit hineinzubringen. Das war ihr wichtig. Und ich würde sagen, sie hat einen gewissen Grad an Kontrolle und Struktur etablieren können, aber zu so einem Grad, wo die anderen auch weiterhin den Ansprüchen ihrer Tätigkeit gerecht werden konnten und auch zum gewissen Grad diese selbstorganisierte, freiere, schnellere Arbeitsweise zeigen konnten. Die Gefahr war natürlich die, dass dieses Mikromanagement, was du ursprünglich ja mal angesprochen hattest, dass das so ein bisschen durchgekommen wäre. Aber durch die Teamentwicklung konnten wir das ganz gut aufbauen. Und wie es heute ist, wissen wir natürlich nicht.
Aber damals, wir sind nicht mehr drin im Prozess.
Nein, wir sind nicht, okay, mehr drin im Prozess. Aber damals hatten wir ganz gute Fundamente dafür gelegt.
Mhm. Also das vielleicht auch nochmal, es hat eine Stärke, weil mit dem ersten Team hat es gut geklappt, aber sobald mehrere Teams dazu kamen, ist der Wunsch, es zu kontrollieren, hat zu vielleicht Hypothese in dem Gefühl des Mikromanagements bei den Mitarbeitenden geführt. Und das ist natürlich demotivierend und langfristig für das Arbeitsklima und die Teamkultur nicht hilfreich.
Ja, jetzt habe ich viel erzählt über das Beispiel von dieser Führungskraft und auch von diesen Teams. Jetzt würde ich dich fragen, wie würdest du denn mit so einer Führungskraft umgehen, angenommen, du würdest jetzt von ihr geführt werden oder angenommen, du hättest so jemanden im Coaching? Wie, mhm, geht man mit so jemandem, mhm, um?
Also zuallererst und nicht nur bei Personen, die sehr, ich sage jetzt mal, zwanghaft oder strukturierend, kontrollierend sind, ist es wichtig, das, was uns das Gegenüber erzählt, was wahrgenommen und geschildert wird, validierend aufzugreifen. Das heißt, ich würde erstmal mich ein Stück weit reinversetzen versuchen und auch wahrzunehmen, sagen, ja, das löst Stress aus und da ist ein großer Wunsch nach Kontrolle und Ordnung da. Der Wunsch ist stellenweise auch nachvollziehbar. Also ich würde anerkennend die Detailorientierung wahrnehmen und da auch eine gewisse Stärke benennen. Das heißt, da ist eine große Prozesskompetenz da. Da kann jemand sehr gut im Detail planen und dem auch nachgehen. Das ist der erste Schritt. Und im nächsten Schritt würde ich versuchen, mein Gegenüber oder die Führungskraft dazu zu ermutigen, auch mal loszulassen. Und das aber in kleinen Schritten. Das heißt, vielleicht in kleinen Schritten zu experimentieren, Aufgaben zu delegieren, mal zu versuchen, dem Impuls, etwas zu kontrollieren, nicht nachzugehen, sondern die Erfahrung zu machen, dass es auch okay sein kann, was zu delegieren. Das heißt ja, beziehungsweise zugrunde liegt ja, erst wenn ich selber die Erfahrung mache, dass es gar nicht so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle, kann ich auch zukünftig mich dementsprechend verhalten. Das heißt konkret, wenn ich als Führungskraft kleine, vielleicht in meinen Augen nicht so wahnsinnig wichtige Aufgaben mal anfange zu delegieren und die Erfahrung mache, mein Gegenüber oder die Person, an die ich es delegiere, macht es auch ganz gut, erst dann wird es mir Schritt für Schritt leichter fallen, auch andere, größere, vielleicht auch wichtigere Aufgaben zu delegieren.
Das heißt, für dich wäre das Ziel sozusagen ein größeres Repertoire an möglichen Verhaltensweisen,
mhm,
hervorzubringen, indem man einfach mal ausprobiert und aushält, wie es anders sein könnte.
Genau.
Wenn man jetzt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von so einer Führungskraft, kann es in einem Schritt davor total wichtig sein, eine gute Beziehungs- und Vertrauensbasis zu dieser Führungskraft aufzubauen, damit man solche Dinge auch offen ansprechen kann,
mhm,
und die Idee, vielleicht mal ein anderes Verhalten zu probieren, auch Gehör findet und quasi nicht diese Angst vor Kontrolle direkt überhand nimmt.
Ja, ich finde wichtig, was du hier nochmal sagst, dieses, es braucht eine gemeinsame Vertrauensbasis und eine vertrauensvolle Beziehung, um überhaupt in ein, ich nenne es jetzt mal, gemeinsames Beobachten und Reflektieren der eigenen Verhaltensmuster zu gehen. Und da ist natürlich klar, dass das aus der Rolle des Mitarbeiters heraus deutlich schwieriger ist, als wir aus der Rolle des Beraters, der Beraterin oder des Coaches heraus. Grundsätzlich ist es aber eben hilfreich, wenn man konfrontiert, erstmal sanft zu konfrontieren, um eben das die Angst oder die Sorge, kontrolliert zu werden, möglichst nicht zu bedienen und vorsichtig mit Beispielen und auch mit der Erläuterung, welche Auswirkungen das Verhalten der Führungskraft auf die Mitarbeitenden hat, einzuladen, in eine Selbstreflexion zu gehen. Und grundsätzlich finde ich auch einfach die Haltung, dass dieser Wunsch nach Kontrolle etwas mit der Person selbst zu tun hat. Also ich als Führungskraft, wenn ich sehr strukturiert bin, wenig delegiere und viel Mikromanagement mache, mache ich das nicht zwingend, weil ich dir als Mitarbeiter nicht vertraue oder das Gefühl habe, du machst es nicht gut genug, sondern weil ich Sorge habe, sonst die Kontrolle zu verlieren. Also ich glaube schon, du machst es nicht gut genug, aber es hat eher was damit zu tun, weil ich glaube, ich mache es besser und dadurch meine Kontrolle habe. Und das ist, finde ich, auch nochmal einfach ganz gut, das so mitzudenken. Es hat nicht zwingend was mit dem Gegenüber zu tun.
Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, auch, dass wenn ich als Führungskraft so ein Feedback bekomme und andere Leute mir spiegeln, dass sie sich zum gewissen Grad eingeengt fühlen, kontrolliert fühlen, dass ich vielleicht auch versuche, selbst in einen Reflexionsmodus zu kommen, diese Perspektiven zu übernehmen, die meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mir zurückspielen und selbst versuche zu verstehen, woher kommt denn vielleicht diese Angst vor der Kontrolle, wie zeigt sich das bei mir, in welchen Momenten ist das besonders stark, um da vielleicht auch ein eigenes Bewusstsein dafür zu schaffen.
Ja, beziehungsweise beim Perspektive übernehmen, sich zu überlegen, wie geht's denn meinem Gegenüber, wenn ich mich so verhalte? Fühlt er oder sie sich vielleicht eingeengt oder kontrolliert? Und wo führt das auch zu einem geringeren Gefühl der Wertschätzung, wenn ich jemanden immer wieder kontrolliere? Also man kann ja sagen, was wäre jetzt die Intervention oder wie gehe ich damit um? Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Verständnis, Empathie und aber schon auch gezielter Intervention. Also und durch den Aufbau eben einer vertrauensvollen Beziehung kann ich die Selbstreflexion meines Gegenübers oder der Führungskraft fördern und anregen und dadurch vielleicht sogar auch praktische Fähigkeiten entwickeln, wie ich, wenn ich dazu tendiere, eher kontrollierend, strukturierend zu sein, wie kann ich da die Stärken nutzen und gleichzeitig aber auch meine Herausforderungen erkennen und im besten Fall auch anpassen.
Die folgenden drei Takeaways wären: erstens, der strukturierend kontrollierende Führungsstil ist besonders erfolgreich, wenn es darum geht, klare Prozesse, strukturierte Abläufe in der Organisation herzustellen. Und zweite Take-Home-Message ist, dass das zentrale innere Thema bei solchen Führungskräften eben genau diese Angst ist, dominiert zu werden, und aus diesem Kontrollverlust heraus das Bedürfnis entsteht, selber zu kontrollieren. Drittens, dass es einfach entscheidend ist, im Umgang mit diesen Führungskräften dieses Thema von Vertrauen und Kontrolle mitzudenken, nämlich dass es mit dieser Person selbst viel mehr zu tun hat, als wie mit den anderen, die das erleben.
Okay.
Und zum Abschluss stellen wir immer noch ein Bild hinzu.
Ich denke an eine Person, die anfängt, mit Ziegelsteinen eine Mauer zu bauen. Und die Mauer soll davor schützen, dass das Wasser, das ringsum ist, sie nicht überschwemmt. Das heißt, sie baut einen Kreis mit einer Mauer um sich herum und hat aber immer zu Beginn zumindest noch einen ganz guten Blick darauf, wie hoch das Wasser schon ist. Und sie fängt dann aber an, diese Ziegelsteine immer wieder neu gerade zu rücken und den anderen obendrauf zu setzen, damit es möglichst eine glatte und strukturierte Mauer gibt. Und das führt dazu, dass diese Mauer irgendwann so hoch ist, dass er oder sie gar nicht mehr drüber schauen kann und gar nicht mehr sieht, was passiert denn eigentlich mit dem Wasser? Ist es eigentlich noch da oder ist es schon weg? Also hat sich selbst in der Strukturiertheit zugemauert.
Danke für das Bild und danke für das Zuhören an der Stelle.
Danke dir für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.